Luzi, würde ich dir gerne in die Augen schauen in dieser heutigen Ausgabe, aber es geht einfach nicht. Du siehst mich am Schläfen massieren.
Du siehst mich nicht, oder du Arme?
Ich sehe, wirklich, jetzt geht es so vor 10 Minuten hat es angefangen, ein Migränenanfall.
Das ist, ich habe nie Kopfweh. Das ist massivstes Kopfweh. Das muss ich mir horrormässig vorstellen.
Also jetzt noch nicht, aber ich habe wirklich so die ersten Anzeichen, das ist bei mir immer genau gleich. Die Augen fangen an flimmern und dann einfach so, dass ich dann wirklich nicht mehr sehe. Du hast mir vorher gesehen, wie ich auf dem Bildschirm etwas probiert zu lesen
im Podcast-Studio. Ja, du hast es nicht lesen können.
Und ich tue mich jetzt auch schon mal entschuldigen, weil ich habe nämlich ein Tablettchen nachgeworfen. Ich weiss, in dem Moment, wo die Augen anfangen flimmern, dann muss ich Tabletten einwerfen. Wenn du jetzt aus, wie soll ich sagen, um die Pharmaindustrie nicht noch zusätzlich zu pushen, kann ich Name-Dropping machen, Produkt-Name-Dropping. Aber ich muss genau so eins einwerfen. Und dann geht es eine Zeit, dann geht es schon langsam wieder besser mit den Augen. Und vor allem, wenn ich es eben nicht mache, dann habe ich dann so wie ein Taubheitsgefühl in den Fingerfaden.
Das wandert es
auf. Also das ist das nächste Symptom. Dann wandert es auf, über den Arm, über den Hals, über das Gesicht, bis in den Kopf und dann komme ich Kopf über. Und dann ist es wirklich... Stell dir so vor, so eine norwegische Black-Metal-Death-Metal-Band, die einfach auf... wie gross ist so ein Kopf? 20 Quadratzentimeter spielt.
Ah, so AC/DC.
Ja, AC/DC ist noch schön bin, dagegen.
Aber so richtig, ja, ich bin grosser AC/DC-Liebhaber. Also unangenehm in dem Fall.
Ja, aber darum jetzt das Tablettchen ist drin, ein Kaffee und einen Schluck nehmen.
Ah, sehr schön. Und der andere, also. Du hast noch etwas gemeinsam mit dem Jonas Wind, oder?
Jonas Wind. Jetzt ist mir mal einen rausgerutscht hier, bevor es mir aufgezeichnet hat.
Warte, was denkst du schon?
Ja. Komm, wir legen los. Yeah, nein, du. Hack den Wind.
Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster.
Ja, das sind die Man-Cave-Vibes, die wir da versprühen. Nein, aber eben Sport...
Versprühen?
Ja, nein,
oh, jetzt aufhören. Hoffentlich in Gasform.
Das
ist nicht gut.
Ich hörte schnell zusammen. Nein, natürlich müssen wir in der aktuellen Folge darüber reden, was gerade aktuell beim Nordschweizer Meister abgeht, auf dem Fußballrasen, auf dem grünen Teppich, beim BSC Ibe im Wankdorf. Ein Rumorentraffi wirklich ist weg. Joel Magnin übernimmt ad interim, sagen wir zumindest schon mal. Dann Fokus aber auch in den Hockeystadien der Nation. Es geht langsam aber sicher los mit den Playoffs. Ski-Update müssen wir auch machen. Auf der einen Seite lässt Marco Odermann mehr die ganze Welt ausflippen. Dann haben wir Lara Guperami. Was? Rücktrittsgedanken. Und Lukas Braten, der ehemalige norwegische Skistar, der plötzlich mehr Zuckerhut und Samba auf eine so eine Skipiste könnte bringen. Wie was wo? Ab jetzt.
Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion.
Du hast schon nur einen kräftigen Druck. Was ist es? Kaffee oder ein Teeli?
Kaffee. Nein, Koffein hilft bei Kopfbeschwerden.
Kaffee am Studio-Pult und nicht am Bistern.
Gibt es Kaffee am Studio, am Podcast-Studio-Pult? Ja, ich habe vor allem auch gefunden, weißt du, dass du das jetzt nicht gehört hast. Oder die ganze Vorbesprechung, die Luzi und ich hatten, dann hat ihm so gesagt, so mit dem spitzbübisch schelmischen Lachen, da wollte ich dich dann unbedingt noch darauf ansprechen. Da wollte ich dich dann noch darauf ansprechen. Ja,
wegen einem guten Duft. Und kaum ist das Mikrofon offen. Muss man jetzt gleich eine Pause einsteigen.
Es ist menschlich, Freunde, es ist menschlich.
Was hast du denn Bohnen zum Mittag gehabt? Ja. Was ist der Grund?
Ja.
Rote oder so?
Nein, wir sehen ja doch die Kidneybohnen.
Genau, also die sind ganz schön.
Die grossen Weissen.
Genau.
Ja, Diät könnten wir auch mal wieder machen. Aber du, bei dir alles gut soweit?
Ja, alles in wunderbar. Darm,
Flora, alles zwei?
Genau, die Store hat noch müssen repariert werden den Nachmittag.
Oh, komm, darf ich noch kurz schnell, das müssen wir noch schnell, okay, wir sind jetzt bei knapp 5 Minuten. Können wir noch einmal maximal 5 Minuten, wo wir kurz schnell uns nicht um Sportliche kümmern?
Ja, also.
Es ist immer so lustig, dass wir eigentlich in einem Sportpodcast sind, aber eigentlich reden wir am Anfang immer meistens über alles andere. Ja, du, deine Store ist kaputt gegangen. Was ist
ja,
da?
Einfach nach 20 Jahren halt langsam ein bisschen altersschwach. Und dann ist eben ein Zürcher Herr, kommt der, warte jetzt, Chris hat er geheissen, jedenfalls ist das auch ein grosser Sport-Podcast-Hörer, hat uns eben gekannt und gesagt, sein Sohn spiele bei Red Star. Genau, bei Red Star Zürich, glaube auch noch beim Blick auch noch. Genau, ist er noch Videojournalist.
Daniel Ribeiro.
Genau.
Daniel Ribeiro. Ah, und sein Bär ist zu dir Storrenflicken.
Also einfach die Masse aufnehmen, wie viel Storren das es braucht. Genau.
Er lässt den Podcast einfach.
Ich nehme es an, er hat den Namen kennt. Ja.
Liebe Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. mehr Sonne reinlassen. Herr Ribeiro.
Genau, weniger Storren. Und er hat die Flanke dann, Red Star hat knapp 2-0 verloren und knapp an Führung sind sie dann vorbeigeschrammt im letzten Grund.
Stimmt, Göpp, das ist aber erst, das ist noch nicht so lange her.
Ja, oder? Das war Oktober.
Schön, okay. Ja, die Medienwelt ist klein, gell? Wenn der Storrenmonteur kommt und die plötzlich ebenfalls in die Welt entführt.
Genau, macht sich aber ein bisschen Sorgen, ist gleichzeitig noch EAC Kloten-Fan.
Aber
das sieht ja eigentlich gut aus, weil es selber gar kein... Zumindest okay, können wir das später noch, aber es wird auch gar keine Liga-Quali geben, respektive Playout-Final. Für das müsste Alte oder Fisp, zumindest Nazi B oder Swiss League-Meister, wie man ja auf Neudeutsch gesagt werden. Da sieht es schlecht aus im Moment. Stand Mittwochabend 19.34.
Ich finde es schön, dass ich vor 2 Minuten gesagt habe, dass wir gar nicht Sport, sondern jetzt vor allem über das Private reden. Und dann kommst du, machst eigentlich gleich die schöne Brücke und ihr reissen dann alles mit dem Arsch wieder rein.
Ja, Privat gehört auch Sport einfach auch dazu.
Ja, bei mir ist es...
Was hast du da für Klamauk zu erzählen?
Ja, nicht gross Klamauk. Das ist vielleicht der Langfinger Sport, den ich anschneiden könnte.
Ach ja, du hast einfach
bei mir ist eingebrochen worden.
Also bei dir oder
also bei mir daheim? Ich muss es schnell erklären. Schau, folgende Szene, oder? Eben, wir arbeiten ja beim Radio. Ich war heute Nachmittag noch auf Sendung gewesen. Oder wie man auf Neudeutsch sagt, on air. Und dann schaue ich meinen E-Mail-Account an und sehe dort ein E-Mail drin von meiner Hausverwaltung und dort steht dann einfach wirklich drin. Ja, wir haben gemerkt, dass am letzten Wochenende in unserem Keller eingebrochen wurde.
Aha, bei dir? Das ist auch dramatisch. Ich meine, bei uns im Radiostudio.
Dann wäre es mir ja gleich gewesen. Aber bei mir privat daheim an meiner Wohnadresse in diesem Gebäude, das ist ein... wie sagt man das? Man hat so einen Block halt einfach.
Aber schön.
Ja,
genau, ein moderner Block.
Ja, und auf jeden Fall ist dort eben über das Wochenende irgendwie eingebrochen worden, im Keller innen. Das musst du dir so vorstellen, halt so klassisch Keller, einfach so, wie sagt man, Kellerabteil, so, weißt du, mit diesen Holzgitter, oder? Und jetzt ist wahrscheinlich, ich will niemand beschuldigen, aber ich habe einfach gesehen, wie über das Wochenende jemand wahrscheinlich eingezügelt ist in diesen Block. Und die haben wahrscheinlich dann haben auch das Zeug noch in den Keller runtergetan und dort auch einfach die Kellertür, die normalerweise nur mit einem Badge reinkommst, arretiert, offen. Und dafür, dass sie natürlich rein und raus können, haben die wahrscheinlich vergessen zu... Also das sind mutmassig jetzt, gell? Mm-hmm. Wahrscheinlich nicht mehr zugetan. Und dass sie irgendwie... ich habe mit einem guten Freund und einem Nachbar darüber diskutiert und er hat gesagt, wahrscheinlich sei es Teenager, die heutige Jugend, wieder.
Hey.
Und was passiert ist, er sei eingebrochen und heige bei zwei mindestens, also zwei Kellerabteile aufgebrochen.
Aber nicht alles.
Dort je eine Flasche Wein rausgeklaut.
Nur eine Flasche?
Qualitätsbewusste Teenager sind das.
Eigentlich noch nicht. Dass sie nicht das ganze Haar rausnehmen.
Ja. Und dann war ich natürlich auch voll im Zeug drin und während der Sendung dann meiner Frau angerufen und gesagt, du musst schnell in den Keller runter schauen, ob bei uns eingebrochen worden. Stell dir mal vor, wenn das Kellerabteil, wenn du weißt, dass der eingebrochen worden ist, meine Frau ist auf dem Telefon, ich habe Angst, ich traue mich nicht runter. Jetzt musst du einfach schnell schauen. Also bei uns ist nichts geklaut worden.
Du hast einen ganzen miserablen Flachwitz. Oh. Wenn es ein Superleague-Goalie wäre gewesen, verantwortlich Keller. Wäre... Nein. Ja, stimmt eigentlich. Aha. Gemeinsam mit dem... Mit dem Janik
Einbrecher.
Brecher. Wahrscheinlich ein Deutschweber.
Ja, stimmt.
Nein,
stimmt.
Aber wenn ich das weiss, ja, letztes Mal vor einem Jahr dein Wichtelgeschenk in dir in Briefkasten, im Milchkasten da.
Ja.
Wenn ich gewusst, dass es so Langfinger hat, Hätte ich das persönlich vorbei.
Du, das ist ja nicht nur bei mir im Quartier so, gell? Ich glaube, das ist ja Schweiz. Also, Sachen, die wegkommen, also jetzt abgesehen von Einbruch und Zeug und Geschichten, wirklich Päckchen, die geklaut werden, die vor...
Das hat Zalando-Sachen.
Ja, alles, Mann, alles.
Aber wer ist da eigentlich?
Ich habe Zweifel an unseren sozialen Gefüge.
Jetzt machen wir einen Rechts-Podcast. Nein, wer ist da rechtlich verantwortlich, wenn jetzt ein Zalando-Päckchen wegkommt?
Ich keine Ahnung, keine Ahnung. Das kannst du ja irgendwie, wahrscheinlich kannst du sogar noch eine Versicherung angeben, Hausrat. Ja. Egal. Ja, komm, wenn wir mal anfangen. Es sind schon 10 Minuten vorbeigegangen hier.
Sehr gut. Und mittlerweile stinkt es schon längstens.
Ja, jetzt hör auf.
Nachschub.
Mann, nicht hör auf. Nein, also komm, eben, wie gesagt, ich glaube, das Top-Thema sportlicher Hinsicht in dieser Woche ist klar aus der Hauptstadt rausgekommen, eben mit dem Raffi Wicki, der entlassen ist worden. Das hat es, glaube ich, schon lange nicht mehr gegeben.
Als Leader, notabene.
Ja, und der Trainer entlassen hat.
Und meine Schwiegermutter ist ein bisschen hässig auf mich. Ich glaube, ich habe seither gar nicht gewagt, ihr anzuleiten, die ja dann zweimal über den Sender sehr zitiert. Ich sage jetzt den Namen nicht. Nein, sie hat gesagt, Sonntag beim Znacht, also 12 Stunden bevor es ist vollzogen war, Wiki Spicki. Und das ist doch eigentlich fast ein bisschen Nostradamus.
Schon wieder?
Fähigkeiten hat sie gehabt.
Ja. Ich glaube, das liegt bei euch in dem Fall einfach in der Familie. Weil in der vorderen Ausgabe haben wir ja darüber diskutiert, dass du der Nostraduzzi bist eigentlich, weil ja du der Abgang respektive der Job vom in Hamburg.
Ah ja, vom Thorsten, nicht Legat. Vom Steffen Baumgart. Ich komme jetzt auf den Thorsten Legat. Lautmalerisch ein bisschen ähnlich.
Ja, vom Steffen Schluss. Baumgart, genau.
Der Art, ja.
Eigentlich vorausgesagt hast du. Ja, schön. Ja, nein, also eben für Raffi nicht. Komm, aber es ist schon viel gesagt worden.
Persönlich leid. Es ist ja, ich weiß nicht, ob das ein Schwabi, was jetzt so nicht Eigenwerbung machen. Aber wie heisst der jetzt? Mit Nachnamen Martinetti von Corriere del Ticino. Der hat angerufen, tatsächlich recht einen grossen Artikel.
Im Corriere?
Im Corriere del Ticino. Esatto.
Ja, und was ist dort? Also,
und dort wird eben sogar ist ein Zwischentitel «Tartuffi e Luganighette». Dann habe ich mir eben gesagt, es sei ein bisschen so, wir können nicht nur einem Raffi Wicki die Schuld geben, sondern es sei wie eben ein Sternenkoch statt Trüffel und eben und Filet nur noch Champignon genau, und Luganighette, also so Schweinswürst zur Verfügung hat. Oder kann man halt nicht das gleiche Menü herzaubern. Ein bisschen ähnlich ist es mit dem IB-Kader. Es sind fast 10 Abgänge. Klar, im Sommer schon Fasnacht, Cäsiger, Rieder, jetzt in der Winterpause ein Same, Rudani. Mhm. Also da plus noch der Verletzungsbech mit Imeri, Ugrinic und Benito. Also das sind jetzt schon 8 Spieler, was du halt nicht einfach so kannst ersetzen. Darum finde ich es auch ein bisschen heikel, da 100% dem Raffi Wicki die Schuld zu geben. Aber ich verstehe natürlich auch die Führung, dass ja, das etwas hätte müssen gehen, weil die Bornkurve von Servette und IB sind klar diametral.
Ja, ja. Also, genau. Ich gehe die genau gleiche Stossrichtung rein, was mich einfach gestört hat. Wir haben in der letzten Folge immer wieder darüber diskutiert und ich habe recht lange gegen Kotz zum Raffi Wicki gehalten und gesagt, dass er reisst das Ruder noch um. Wie gesagt, irgendwann ist dann einer einfach auch ein Trainer oder Besttrainer machtlos, sage ich jetzt mal. Oder? Und wenn er das Spielermaterial nicht hat, also auch dort, das muss ich heute schnell differenzieren, weil er hätte das immer noch gehabt. Es ist immer noch das Kader, das da steht jetzt, das er zur Verfügung hatte, ist immer noch, wenn du mich fragst, einfach das stärkste Kader von der Liga auf dem Papier. Aber sie sind einfach komplett neben den Schuhen.
Ja, es ist Schrieblet nicht ineinander. Es ist irgendwie Schrieblet, wie soll ich sagen, haftet nicht richtig, greifen nicht, merci. Ja. Genau.
Ja, du hast ja auch eben einen Cedric Itten, symptomatisch gegen Sion im Göpp, wo er eigentlich hundertprozentige hat, aber den Kopf einzieht dort vor dem Goal, die Szene auch schon x-mal diskutiert worden, auch in den anderen Podcasts. Und dann einfach quasi, es ist wie ein Anti-Fußball irgendwie gesehen. Und ich habe so das Gefühl, in den letzten Wochen, das ist klar, auch von einem Raffi Wicki ausgegangen in gewissem Mass, aber hinten dran, es ist viel mehr gesteuert worden, auch eben von der Chefetage, eben zum Beispiel von einem Steve von Bergen, wo ich jetzt wirklich in den letzten Wochen, Monaten auch einfach kein gutes Zeugnis kann ausstellen.
Mit aller Sympathie und Liebe.
Ja, natürlich, aber mit der, oh, das weiss er ja selber auch.
Ja, die Kommunikation ist... Ja, aber das hat der VC mal beschweren, zu kritisieren, aber
das muss man einfach sagen. Ja. Und es ist einfach Tatsache, du kannst nicht, und das ist das, was mich gestört hat, weißt du, in all diesen Foren, in all diesen Beiträgen, in all diesen Online-Artikeln, was dann drunter geheissen hat, Wiki raus, Hashtag Wiki out und so weiter und so fort. Mir hat der, also ohne jetzt sentimental zu werden, aber stell dir mal vor, du bist der Raffi Wiki und liest das und merkst echt, dass die ganze Fan-Kommune dort, jetzt aus gelb-schwarzer Sicht natürlich, einfach gegen dich steht.
Er sagt ja, er hat keine Zeitungen gelesen, nie und auch
keine Kommentare. Das einfach allgemein.
Finde ich aber noch spannend, hat er echt wirklich nichts gelesen? Hat er das? Also ja, das kommst du automatisch
mit. Walliser Boden nehme ich nicht an, dass sie dort die Leser-Kommentare
abdrucken. Der wird sicher auch nicht kritisiert, weil Walliser die Walliser per se nicht kritisieren. Und ich spätestens gemerkt, als ich auf Fischbe Sepp Platter eine Reportage dürfen machen. Und es ging darum, kritische Stimmen zu holen. Aber ja, wirklich nicht 99, sondern 100%. Das ist Ische Sepp.
Genau. Ja, aber eben, ich glaube noch, Raffi Wiki hat, nebst dem, dass er näher zum Verhängnis ist, aber ich glaube, das Ausscheiden im Göpp gegen Sion, FC Sion, noch viel mehr wehtan, als es man sich das wahrscheinlich kann vorstellen. Und eben, es ist dann noch, aber irgendwann ist es einfach auch auf Englisch ist es der Handle, oder? Also die Griffwirkung nicht mehr, auch als noch so guter Trainer auf einem Team. Also ich glaube es einfach mal so, man kann es glaube einfach sagen, ein bisschen plump, aber ich glaube, er hat die Kabine verloren. So ein zwei Fränkli in die Phrase
soll ich nachher im nächsten Match nach 10 Sekunden.
Ja.
Das ist ja wahnsinnig,
also
das
Gegengoal. Der da, übrigens, wie heisst der SFL-Boss, Philipp Guckisberg?
Ja.
Auf LinkedIn habe ich jetzt gerade den Post gesehen. Die SFL hat wirklich Top 3 von den schnellsten Goal, die es in der Superliga gegeben hat.
Du nicht postet. Ganz schnell.
Danke. Nein, ich habe das Video noch on hold. Ich muss es nachher noch schauen. Auf YouTube. Da kannst du einfach eingeben. Ja. Top 3 fastest Goals in der Superliga.
Auf Rang 3, glaube
ich,
oder?
Ich habe noch nicht auf die Folge suchen, aber ich bin noch nicht dazugekommen. Aber eben, ich glaube noch, bei allem, was da in den letzten Wochen abgegangen ist, im Wankdorf aussen, also der Raffi Wiki, klar, eine Mitschuld hat er, dreht er wahrscheinlich auch, das ist uns auch bewusst, aber ich finde es unfair, jetzt alles dort auf ihn abzuwälzen und was da über ihn übergeschwappt ist, auch in den Fanforen etc. Ich finde es schön, dass er dann gleich viele Stimmen gegeben und gesagt hat, hey, merci gleich, Frau, Raffi und alles Gute für die Zukunft. Wahrscheinlich wird er dann die Zukunft irgendwo in Amerika sein, seine Frau eben ist ja genau. US-Amerikanerin und das hat er ja nie hell daraus gemacht, dass er eigentlich dort, so, ich glaube, der passt dann halt auch her. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Raffi Wiki und Zukunft denke ich, sehe immer so in der NFL, bei American Football, da sieht man es halt auch mit ihnen Surface immer rumsäckeln, weißt du, die Coaches und so. Und so stelle ich mir das so ein bisschen vor, dass er halt so der Laptop-Trainer halt einfach so ist, er perfektioniert das ja irgendwo durch.
Das ist eines von deinen Lieblingswörtern oder einer von deinen
Lieblingswörtern.
Laptop-Trainer.
Geil Ausdruck, oder?
Warte, zwar hast du abgelöst. Du hast früher Albert, der
Zecchi vom Antuni, FCB,
Zecchi Antuni, der Laptop-Trainer, ist neu auf Nummer 1. Genau, der Zecchi ist schon ewig nicht mehr erwähnt.
Ja, macht halt auch nicht so viel, gell, dort in Burnley, bei Burnley. Ja, aber was ich gleich noch interessant gefunden habe, gell, also statistikmäßig, sorry, jetzt muss ich schnell ein Zahlengewusel, aber eben, das hat mich aufhorchen lassen. Was hat der Raffi Wiki für einen Punkteschnitt beim BSC IB gehabt?
2,3, ist er Rate jetzt irgendetwas?
Nein, das wäre ja der Fall. Also dann, wenn ein Trainer bei so einem Punkteschnitt lässt,
also jetzt über das Gesamte, auch mit Köpfspiel und alles.
Ich sage jetzt, über alle Turnier, Ligen und so weiter und so fort.
Also 1,8,
im Jahr 2024.
1,87, keine Ahnung.
1,73.
Ja.
Ist der Punkteschnitt in der Superliga ein Schnitt von 1,96.
Ja, das ist eben nicht
also das
so
ist, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Schnitt. Wenn wir dann schauen über seine gesamte Amtszeit, wo er, ja, was hat er ja angefangen, im Sommer, im Juli 2022 besitzen, ja, knapp, mehr, ja, give it or take, 2 Jahre, egal. In 88 Spiel für den BSC IB ein Schnitt von 1,97 Punkten. Ja, das ist ein fantastischer Punktenschnitt, eigentlich. Und ja. Auch dort können wir noch schnell schauen, was hat, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was hat er sonst für einen Punktenschnitt gehabt? Beim FCB hat er dann 1,88 gehabt. Also eigentlich auch einen guten Punktenschnitt, aber gleich noch deutlich tiefer. Ja. Um Teufel geht mir so nicht. Das ist wirklich, das macht dann keinen Sinn mehr. Aber, auch das habe ich dann interessant gefunden. Bei den Kollegen von Transfermarkt.ch. Ey, ich habe mich dort stundenlang reinlesen und reintun. Punkt an Trainer, gell? Dass man das Ganze, der Schnitt ist jetzt schlussendlich einfach nur eine Zahl. Eben die 9,97, die er in seiner Zeit beim BSC IB hatte. Wenn man das mit anderen Trainern vergleicht, vortran, ja, Matteo Vanetta, der übergangslos ist, sehen wir jetzt mal nicht, aber...
Doch, eben, ich möchte wissen, weil es jetzt eine ähnliche Lösung...
11 Spiel, 1,45.
1,45, also jetzt eine halbe sehr ähnliche Lösung gibt mit dem Joel Mannia.
Genau, aber wenn wir noch weiter zurückgehen, der David Wagner, ungute Erinnerung, die aufkommen, 1,73. Jerry Seoane.
Der hat über 2.
2,15. Das ist ein fantastischer Wert, oder? Das ist
fast unerreichbar.
Wer hat den höchsten Wert gehabt? Dann höre ich auf. Bei allen IB-Trainern. Ich sage dir so viel.
Albert Singh.
Nein.
Die 50er Jahre.
Nein. Der hat einen Wert von 1,92 gehabt.
Auch nicht schlecht. Aber dass du mir jetzt sagen kannst, liefern,
schaffbar. Ja, eben, wie gesagt, ja.
Das habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt habe ich gedacht, jetzt sage ich dich ein bisschen ins Trudel bringen. Nicht zack, 1,19. Nein, warte jetzt.
Also,
Schellibaum ist es nicht.
Nein.
Ist es doch Alexander Manziara?
Nein, du wirst nie drauf kommen.
Welche Zeit?
Ja, ich gehe nicht ganz so weit zurück, aber es ist, glaube ich, auch über alle, wenn ich über alle über schaue, ist es, glaube ich, der beste Punktenschnitt gehabt. Allerdings muss man sagen, er hat den Punktenschnitt in nur gerade 5 Spielen auch hergebracht.
Didier Tolo?
Es war dann im Jahr 2012 gewesen.
Ah, der nicht der Bernard Chalant. Und nicht der Martin René. Martin René ist schon länger.
Vor Martin René.
Erminio Piserchia.
Ja, genau. Ja, ja.
Erminio Piserchia.
2,2 Punkte pro Spiel. Aber eben, wie gesagt, das ist eine Aussagekraft.
Das ist ja immer wieder Interimstrainer.
Ja, viermal, ja.
Aber, und das alles zusammen zeigt tatsächlich der Erminio.
Ja, ja.
Wo also, der Bidu Zolke eigentlich dann hat zu IB geholt.
Ja, ja, genau.
Ja. Wo ist denn Didier Tolo überhaupt bis Jahr? Also Spieler, bei IB, bei Trainer. Und nein, ist natürlich nee, Spieler. Das hätte ich dafür eigentlich erzählt. Ja. Natürlich nur Spieler. Aber jetzt, wo er so erfolgreich ist beim FC Sion, ja, wieso nicht der Rückkehr? Müssen wir dann später darüber reden, wer Nachfolger vom Joel Mannia, ja, ist ja klar, dass er dann die Saison ins zweite Glied, sprich in die U21 zurückkehrt.
Zuerst noch kurz, ist noch Joel Mannia. Reißt er das Ruder jetzt noch um? Ich habe darum meine Liebe bedanken, wie er denkt. Also bis im Sommer.
Ich bin sehr gespannt. Beim Vanetta hat es nicht geklappt. Wobei dann ist Zürich natürlich
weit voraus gewesen.
Über 10 Punkte voraus gewesen. Das ist nicht so repräsentativ. Joel Mannia kennt natürlich IB in- und auswendig, ist Captain gewesen, ewig Spieler, jahrzehntelang gefühlt schon dabei. Aber ich weiss nicht, ob von
aussen... Er ist mir zu lieb.
Ja, ob von aussen eine Polterie ein bisschen mehr hat können Feuer entfachen. Du weisst jetzt, wer ich bringe. Also Corriere del Ticino ist sogar...
also das ist auch mein erstes Ding. Der
Präferische Marco Schellibaum.
Ja, nein, sag ich auch. Ich glaube, das wäre jetzt einer. Es hat jetzt einen gebraucht, der das Feuer kann entfachen kann. Einen, der Antreiber ist.
Leidenschaft und Emotionen, ja, wie er so schön hat gesagt.
Absolut. Und das finde ich eben auch. Für das weiss ich nicht, ob der Joel Mannia hat. Ich lasse natürlich gerne einen Besseren belehren, aber ich habe das Gefühl, das bringt der Joel Mannia nicht so her, wie das eben andere Trainerakten.
Ja, er ist ein bisschen, muss man mit jetzt zu bringen, den Ausdruck ein bisschen wie irgendein Schüler, der nicht mehr so ganz brav ist und nicht aus einem Steiner-Schullehrer vorsetzen. Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich, ein bisschen zu lieb, ein bisschen zu brav, statt mal mit der Peitsche ein bisschen
reinholen,
nur mit den Kupferkugeln, die man muss erwärmen.
Oder ein anderes Bild, für mich ist es zu viel Babybürste anstatt Stahlbürste, die jetzt durch die Wankdorf-Kabine durch
Fact. Aber eben, vielleicht tun wir unrecht. Also fachlich vielleicht. Sicher hervorragend. Hat Superliga-Erfahrung mit Xamax. Mhm. Klar, der nicht so erfolgreich, aber das Kader, das dann Xamax hatte, der wäre jeder andere. Der hat auch José Mourinho nicht mehr rausgeholt. Also, ja, wir geben mal eine Chance.
Aber ist es jetzt, was hast du jetzt das Gefühl, ich komme jetzt, weißt, das Meisterrennen, wo, also ich höre von vielen Seiten, ja, jetzt ist das Meisterrennen aber wirklich offen. Also jetzt kann Servette wirklich angreifen, IB ist verwundbar. Auf der anderen Seite höre ich eben auch, ja, jetzt hat IB noch reagiert und den Impuls noch gesetzt. Also heisst es eigentlich wieder bessere Karten für IB?
Denke ich auch. Das 12 hat in der aktuellen Ausgabe, glaube ich, Tabellen gemacht, Hin- und Rückrunde, oder Nazi-Pause ist wieder das Massgebende gewesen. Er muss Servette von allen Superleague-Clubs am wenigsten Punkte in den letzten Matchen. Von dem her, das, ja, ist rein statistisch. Aber rein Statistik, aber ja, ich denke jetzt auch, vor der Liebe, man hat die Dreifachbelastung nicht im Gegensatz zu Servette, neue Trainer, Kader besser, aber wenn die Kurve natürlich so weitergeht, ja, dort sehr wird durchaus eine Chance, aber wenn ich jetzt müsste wetten, würde ich gleich trotz allem auf IB.
Ja, eben, wie gesagt, also es müsste einfach der Impact jetzt kommen, es muss der Impact kommen von der Trainerbank, ich habe einfach meine Bedenken, dass das mit dem Joel Mannier machbar ist, aber eben, lassen wir uns da auch überraschen, es sind noch 12 Spiele, oder?
7 plus 5, ja.
Voilà. Yes. Und dann weiter, eben, du hast es auch schon angetönt, eben Joel Mannier ist einfach sicher bis im Sommer da und dann gibt es einen neuen. Zurück zu 21. Jetzt, wer passt. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben. Wir haben das
ich
schon
habe
mehrmals so
darüber diskutiert. Ich habe im Corriere del Ticino steht, sorry, dass ich den Artikelgänger wähne. Nein, Mattia Croci dort, ja. Die haben ja fast sagen, oder, wenn er seine Schurni anläutet, aber gleichzeitig gesagt, dass ich gerade so verwurzelt bei Lugano. Selber schwierig ist, aber in dem ihn oder der Mario Frick, den haben wir, glaube ich, schon vor einer Woche erwähnt, Croci Torti, Mario Frick, wenn er zu ist und wenn er will, Lucien Favre, das sind so die Namen, wo wir in den Sinn kommen.
Ich habe ein Ding, ich glaube, im Wankdorf wird das so ein bisschen gelebt. Es gibt keinen Spieler oder Funktionär oder Mitarbeitenden, der grösser kann sein als der Club.
Warst du jetzt so von Urs Fischer raus?
Unter anderem, ja. Und ich habe das Gefühl, darum wird kein Urs Fischer sein.
Eben kennen, ja. Eben, weil er ist, passt nie zu einem derart ambitionierten Club IB. Also, klar, er hat beim FC Basel Erfolg gehabt, aber jetzt Union Berlin, das ist ich sehe wieder in der Bundesliga bei einem Underdog.
Ein Urs Fischer wird
er kann Begeisterung auslösen, wo er kann Schritt für Schritt auf dem Treppli. Aber IB ist ja schon oben, die Erwartungshaltung ist schon maximal. Ja. Und dort ist jetzt ein Urs Fischer schwierig. Der Urs Fischer ist super, einen kleinen Club aufzubringen und nachher den Erfolg zu konsolidieren.
Absolut. Also das glaube ich auch, eben, wie gesagt, aus persönlicher Sicht von ihm aus, also er wird noch irgendwie ein Bundesliga-Angebot demnächst mal irgendwann reinflattern. Und ich glaube, die Tür will er sich auch nicht, die will er sich auch offen behalten und das ist auch sein gutes Recht. Er hat das mit Union, was er da geschaffen hat. Es war fantastisch gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt diesen Schritt in die Super League machen. Wenn in die Super League, dann müsst ihr irgendwo zu einem Aushängeschild und das sind aktuell halt einfach zwei Vereine in der Schweiz. Es ist immer noch ein FC Basel.
Absolut.
Mit Strahlkraft und es ist aktuell halt einfach oder eben IB.
Jetzt hast du echt nur BSC.
Ja, ich weiss, ich habe vorher gemerkt, als ich es gesagt habe, dass ich immer BSC sage. Genau, aber grösser als der Verein und darum schließe ich auch Lucien Favre aus. Auch dort, von zwei Seiten her, weil er eben grösser als der Verein ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil Lucien Favre, ich meine, im Rentneralter, ich glaube nicht, wo der, er hat ja immer gesagt, ja, dass es nicht seine Präferenz sei, in die Super League zurückzukommen, überhaupt, ob er dann nochmal ein Traineramt übernimmt. Das ist auch in den Sternen irgendwie. Darum habe ich so das Gefühl, ich glaube da, nein, das würde ich nicht herholen.
Was sagst du zu Mario Frick?
Mario Frick finde ich eine interessante Lösung. hat jetzt beim FC Luzern, was ist man momentan Mittelfeld, eben, ich glaube Platz 6, ich weiß es nicht auswendig, weiß es jetzt nicht.
Ja, geht unmittelbar vor Winter.
Und also er hat nicht grosse Strecke verrissen, aber ist definitiv talentiert. Die Frage ist dort, ist er nachher für diesen Schritt zu machen? Und Die andere Frage ist dann, wie gross wird der Draufstand sein in der Zentralschweiz, wenn man jetzt aus der Hauptstadt schon wieder den Trainer klaut nach dem Jerry Seoane? Was wird dort passieren? Und ist es auch der richtige Move? Und darum komme ich dort dann schon gerade, also der richtige Move, weißt, die Gegner zu schwächen. Und darum mache ich jetzt die Brücke zum René Weiler, weil auch diese Trainerakte wird umgereicht. Er, der Servette jetzt zu einem Titelkandidat gemacht hat in den letzten Wochen, könnte man sich ja auch vorstellen.
Oder Alain Geiger, mit dem mit Servette vergangen hat.
Ist genau auch noch so ein Punkt, oder? Also,
und der Thomas Stamm tut da immer wieder ein bisschen rumgeistern.
Das ist Freiburg U23, oder?
Genau. Zweite Mannschaft.
Finde ich eben wirklich je länger, je mehr eine sehr, sehr interessante Personalie.
Ausser er tut natürlich darauf spekulieren, mal irgendwann Nachfolger von Christian Streich zu werden. Aber ja,
ja
Streich
hat gesagt,
dass er sicher bis 25 noch weitermacht. Aber ja, irgendwann sollte mal ein Streich so jetzt mit zur Ruhe setzen und vielleicht im Biosk aushelfen, wo man auch einen Kaffee geben kann.
Und ich werde jetzt noch einfach noch kurz schnell, weil ja eben der Thomas Stamm bei Freiburg U23, also bei der zweiten Mannschaft, dort am Ruder ist, das Ganze noch ein bisschen befeuern. Weil, wer ist schon bei Freiburg im 2? Auf der einen Seite der Serge Müller. Das habe ich gar nicht mitbekommen, von Schaffhausen. Ist das jetzt so? Der ehemalige Schaffhausen. Der Rotschopf, der bei Freiburg 2 spielt. Und eben IB-Junior, der Joel Bichsel.
Stimmt, da könnte auch noch etwas vermitteln.
Brücken bauen und dann plötzlich das. Also ich fände auch, oder du brauchst jemanden, der ein internationales Flair hat, weil natürlich die ganze. Ist es frankophon? Ist das richtige Fremdwort?
Ja, wenn es natürlich Französisch, ich weiß jetzt nicht, ob Thomas Stamm der französische Sprache mächtig ist.
Also,
das würde natürlich der für alle Geiger sprechen, auch für einen Favre. Mario Frick weiß ich nicht, ob der nebst Liechtenstein ist.
Ich glaube, der Mo, also gut, Italienisch wäre sicher noch beschlagen.
Ja, logisch, wo er lange in gespielt. Italien.
Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Thomas Stamm recht international sich kann verständigen und sonst sicher auch auf Englisch, was ja wahrscheinlich auch kein Problem sollte sein mit zum Beispiel einem Mesha Kelia und so weiter und so fort. Und da glaube ich auch, eben, Thomas Stamm wäre dort eigentlich schlussendlich die Beste. Ich habe drei Namen. Thomas Stamm, das ist bei mir auf Platz 1, Mario Frick und er Alain Geiger.
Ohne ja, dann sage ich eins. Einfach rein von der, nicht weil es realistisch ist, sondern wie Wunsch. Völlig unrealistisch. Eins, Marco Schellibaum. Zwei, Mattia Croci-Torti. Und drei, Christian Streich darf ja nicht sagen. drei, Mario Frick.
Okay, gut. Ja, jetzt es braucht jemand, eben, wie gesagt, der sich kann verständigen kann auf mehreren Sprachen und vor allem, wo eben auch die Jugend fördert. Und das ist ja, oder die jüngere Nachwuchsabteilung auch mit einbindet. Und ich glaube, da haben wir mit dem Alain Geiger einen, der das schon bewiesen hat, mit dem Thomas Stamm sowieso und Mario Frick. Jo, kommt jetzt dann gerade am Wochenende zum Gigantenduell im Schweizer Fußball, Clubfußball mit dem BSC und dem FC Basel.
Schon also das verholt, genau, die Partie.
Ja, da wird noch einmal Fieber gemessen, dann, wie das aussieht. Sonst, heute schnell durchgehen. Was passiert, Mensch?
Bei allen Spielen.
Ja, kurz schnell, dass wir es noch drin haben. Iverdon ist mir irgendwie ein bisschen... Was ist mit
Iverdon Sport passiert, Mann? Ja, drei Niederlagen hintereinander. Ich habe vorhin erwähnt, ohne Inhalt, ja, jetzt Langzeitwirkungen kommen jetzt langsam.
Ja, vor allem sind Nerven blank, oder? Einfach klar, dreimal verloren, aber auch dreimal rot kassiert. Ja. Boah, Platzverweis.
Ja, ich denke, Iverdon könnte noch eng werden, dass sie in der Barrage landen.
Vor allem, jetzt kommt auch noch der FCZ der auf Besuch am Samstagabend auf die 6. Und der FCZ, der viel Energie dürfte getankt haben nach dem 11-Sekunden-Goal gegen IB.
Geht wieder ein 1-0 für FCZ, sage ich.
Winti GC, ich sage einem zerweiterten Zürich-Duell.
Genau, Vinti wirklich im Höch.
Auf der Schütze.
Vinti am zweitmeisten Goal geschossen. Finde ich noch spannend.
Und GC, wo bei den Expected Goals einfach dermassen abschifft in dieser Rückrunde, die wissen wahrscheinlich nicht einmal mehr, wo das Goal steht, richtig. Babunski und Co. Baski Schürpf, da kommt wirklich, das ist herzlich wenig. Da denke ich auch, Vorteil Vinti. Samstagabend auf die 8:30 ist der St. Gallen Lugano. Auch das. Ein Duell zwar im Kibun Park, aber der FCSG, der das letzte Heim wirklich auch nicht mehr gross brilliert hat.
Ja, die Heimstärke ist ein bisschen abhanden gekommen.
Haben wir gar nicht. Ich habe plötzlich noch gehört, sorry, jetzt muss ich noch eine Schurte schnell zurückgehen, aber trotzdem noch einen schnellen Einwurf machen. Peter Zeidler soll ja auch noch.
Nein, der ist bei den IB-Fans derart unten.
Ja, das habe ich auch
gesagt. Der Gegenwind derart riesig, das kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Wo vor 5 Jahren, wieso nicht? Dann zu seiner Jahrzeit, oder du bist schon länger her. Aber jetzt, was er sich in den letzten Jahren hat zum Teil erlaubt. Also ich persönlich finde ihn immer noch unterhaltsam, aber. Denke ja. Nicht, dass ihr bei den IB-Fans so gut durchkommt.
Und unterhaltsam ist ja, darf ja keine Jobdefinition sein für einen Superleague-Trainer.
Ja, für uns Medien wäre sicher gäbig, weil er liefert immer knackiges Material. Aber eben, das ist auch nicht das Kriterium.
Es kommt ja auch noch zum... Nein, das ist eben nicht das Rhône-Derby. Rhône-Derby wäre ja Sion-Servette.
Das Le Mans-Derby.
Ah, das Le Mans-Derby, genau. Merci.
Ich hätte nicht gewusst. Mit dem Stefan Lehmann zu tun oder mit der Alicia Lehmann, sondern mit dem Genfersee Lac Le Mans.
Le Mans. Servette Lausanne-Sport, da wird im Stade Genève gespielt. Und da denke ich halt auch, also Lausanne momentan zeigt sich von der guten Seite. Vor allem mit der Offensive plötzlich Gefährlichkeit, die sie dort versprühen. Auf der anderen Seite, es ist halt einfach Servette, der aktuell einen wahnsinnigen Lauf hat mit dem René Weiler, wo wahrscheinlich da die nächste Rühr wird einfahren. Der ebenfalls am Sonntagnachmittag auf die 16:30 in Zangeren Lausanne Stade Lausanne-Uschi gegen Luzern. Wenn alles normal läuft, sollte auch dort der FCL 3er einfahren.
Ja, souverän.
Und dann eben IBFCB, wo, ja, mal schauen, was die Akte Mania dann zeigt.
Ja, sehr spannende Affische.
Fabio Celestini eigentlich vielleicht mal?
Ja, der wird auch immer wieder ein bisschen umgegeistert. Aber ich denke, er war ja schon mal Kandidat und die Beführung hat nicht für nichts ihm abgesagt oder sich für den Jerry Soane respektive. Es ist dann noch David Wagner, ist dann noch gekommen.
Stimmt.
Ich weiß jetzt zwar nicht, in welchem Jahr das Thema ist. Ich glaube sogar, David Wagner ist dann vorgezogen worden.
Voilà. Komm, machen wir mal. Ah nein, aber jetzt haben schon sagen, fußballtechnisch der Deckel drauf, aber machen wir bei der Superliga heute schnell. Eins möchte ich noch schnell sagen. Nur ganz kurz, das müssen wir nicht lange diskutieren. Ja, du hast schon Teufel aufgeholt.
Ja, ich habe noch etwas zur Nazi. Genau, wenn ich eigentlich die Nazi-Pause, was ist jetzt der?
Die müsste doch jetzt dann kommen.
Dreimal.
Google weiss alles, so eine Mannschaftspause 2024. Kalender, Schweizerischer Fußballverband. Da.
Da kommen wir so am März jetzt, glaube
ich. Das kann ja nicht sein, das steht 3. März, aber das wäre ja... Oh, das haben wir übrigens gar nicht gesagt, heute ist übrigens der 6. Heute ist ja Mittwochabend, jetzt ist gerade 8 Uhr durch. Einfach genau. Den Zeitstempel haben wir noch völlig vergessen. Zusammenzug, nein, das ist doch von der Frau... Oh, nein, UEFA U17... Frauenfußball.
Das ist das Ende März, das ist doch immer ich. Oder ist das nach der 33-Runde? Dass dann ein Nazi
A-Team
dazwischen hier. Ist. Das A-Team. 23. März.
23. März ist Länderspiel gegen Dänemark.
Eben, auch zu lange
geht's nicht.
Nein, und das 12, das wunderbare Fußball. Magazin hat eine schöne Statistik gemacht, oder eben nicht so eine schöne. Was glaubst du, die Schweiz ist, wie viele Nazi-Debütanten hat es in Schweizer Nazi 2023 gegeben?
Ui, nicht viel. Ah, 2023, warte jetzt, Nazi-Debütanten.
Ja, also letztes Jahr, wie viele haben debütiert
hat in Schweizer Nazi? Garcia dann noch debütiert?
Nein, das ist ein einziger.
Ah, ich weiss es. Ja, logisch, Uran Bislimi.
Du bist gut, 120 Punkte.
Merci.
Genau.
Luganese.
Nein, und sie haben die 100 populärste Team unter die Lupe genommen und die Schweiz ist also auf Rang 2 von den wenigsten Nazi-Debütanten. Nur Burkina Faso hat es keine einzigen
gegeben. Nein, wirklich?
Ja.
Wow. Genau. Ja, so viel zum Thema Jugendförderung.
Und auch recht, warte, das steht da noch, das Durchschnittsalter entsprechend sieht das auch beim Durchschnittsalter aus. Mit 28,6 Jahren steht die Nazi auf Platz 11 von 80. Genau, 80 Team haben sie unter die Lupe genommen. Also im vorderen Achtel. Und ja, wenn die...
Also Moment schnell, was heisst, das heisst auf Platz 11 von 80, das heisst... Elf, älteste
also, wenn man jetzt einfach das Durchschnittsalter hat berücksichtigt, das hat jetzt nichts mit den Nazi-Debütanten zu tun. Wenn man einfach von diesen 80 Top-Nationen das Durchschnittsalter genommen hat, ist die Schweiz auf Rang 11 von den ältesten Teams.
Mhm. Ah, von den ältesten eben.
Genau, 44% aller Spielminuten wurden zuletzt von über 30-Jährigen absolviert. Nur 6 Nationen haben höhere Werte. Zum Vergleich, Österreich kommt gerade mal auf 13,5%, wo über 30-Jährige haben gespielt.
Und wie viel sind wir?
44, boah. Also mehr als dreimal mehr. Mhm. Und das wird einmal, also jetzt ist es noch kein Problem, aber einmal in Zukunft, da hat Herr Chaka, Shakiri etc. Nicht mehr im Fußballalter sind, haben wir das Problem.
Ja, aber das war ja genau dann so, gewesen, wo die vordere Generation rund um einen Tranquillo Barnetta etc. abgelöst wurde. Dann hat man es aber richtig, also dann hat man den richtigen Cut gemacht und so. Und du hast, also wir hätten ja mehr als genug Material.
Finde, absolut, aber darum mehr Debütanten, die müssen irgendwann mal können spielen, mal ein bisschen Anabziehluft schnuppern. Mhm. Genau, und auf Rang 1 ist übrigens mit 22 Nazi-Debütanten im 23. ist Sambia vor Jamaika. Aber die haben natürlich, muss man natürlich auch sehen, die haben zum Teil die Meisterschaft ein bisschen anders. Und da gibt es mehr Gelegenheit, in diesen langen Pausen mehr Spieler aufzubieten.
Ah, interessante genau. Statistik.
Schweden auch, Schweden 21 Debütanten, Brasilien 20, USA 20. Ja, aber sehr spannend.
Ja, aber es ist ja, also man merkt ja schon, es sind schon die Liga, also die Länder mit, also da ist jetzt niemand unter den Top 5 Ligen dabei, oder? Nationen.
Brasilien mit 20 Nazi-Debütanten.
Ja, aber gut, Brasilien hat ja vor allem, also ist ja auch nicht bei aller Liebe, aber die eigene Time-Liga ist ja nicht ganz so stark oder vergleichbar mit zum Beispiel der Premier League,
sehr Bundesliga. Sehr schön, der ist 9, also mit den meisten Debütanten. Kolumbien vom 11. Genau, mit den wenigsten, warte, von den Top-Nationen. Ja, die Schweiz auf dem 2. mit den beiden Debütanten. Argentinien auch nur 2 Debütanten auf Rang 4.
Mhm.
Genau, aber spannende Rangliste.
Sehr, sehr. Ja, merci für den Einschub. Wenn wir noch heute schnell ein Wort verlieren, zuerst mal Gratulation an Bayern München, für das es gleich noch hergekommen hat gegen Lazio.
Ja, jetzt noch nach der letzten Meisterschaft.
Aber
Darbietungen.
Ja, PSG, was sich ja diskussionslos durchgesetzt hat, heute Abend eben darum, weil wir jetzt schon...
Das ist schon nicht spannend, das ist auch schon entschieden.
Ja, eben. Aber um Bayern geht es gleich noch schnell zu rumoren auf der einen Seite, was auf der Trainerbank abgeht, eben mit dem Thomas Tuchel. Ich glaube, das war ja auch für ihn jetzt noch wichtig gewesen, dass er da noch konnte beweisen, hey, es geht im Fall gleich noch. Auf der anderen Seite, was jetzt schon wieder Bild! Hast du das gelesen gehabt?
Nein.
Bild hat titelt unter anderem Gespräche mit den Bayern? Fragezeichen. Bayer Leverkusen ist irritiert über Spekulationen aber zu Xabi Alonso.
Doch, auch nicht auf Bild, sonst habe ich das noch immer gelesen. Auch auf Kicker, ja, die haben auch ins Spiel. Wäre ein typisch Bayern.
Ja, aber eben, das wäre ja dann so der Move, also eigentlich 1:1 der gleiche Move, wenn jetzt ein IB sich würde bei
Genf... Mario Frick hat er respektive bei
Servet... Also vor allem bei Servet...
Beim René Weiler.
Genau, bedienen. Also ich finde es dann noch... Mann, wie soll ich sagen, ein Sympathie-Move ist es nicht. Auf
ja, definitiv.
In keiner Nation,
oder? Der beste Konkurrent... Oder der Konkurrent Nummer 1 schwächt.
Und das ist jetzt halt einfach so noch ein bisschen doppelt fies, weil ich meine jetzt mit Leverkusen, ich glaube, die ganze Welt fiebert dort, also ein bisschen mit Leverkusen jetzt auf der einen Seite, eben, weil sie noch nie Bundesliga-Titel geholt haben, auf der anderen Seite jetzt so der Neue, wo der Xabi Alonso, der vorher wirklich nur die wenigsten auf der Rechnung hatte, mit dem erfrischenden Team und alles, und jetzt will sich Bayern bedienen. Übrigens, Ablösesumme, gell? Hast du das gelesen? Wie hoch ist die Ablösesumme für den Trainer Xabi Alonso? Scheint, also es wird gemunkelt, 15 bis 25 Millionen Euro.
Ja, im Vergleich zu Spielern ist das immer noch wenig eigentlich.
Ja, ja, klar.
Eigentlich ist das, wäre das eine gute Investition, wenn man den Titel auf sich hat. Aber es ist ein bisschen schade. Also, natürlich hat ja Freude mal jemand anderes als Bayern, aber Leverkusen ist doch Vizekusen, ist doch fast synonym, da kann man nicht mehr Vizekusen sagen.
Weißt, ja.
Und der Haching verschwindet hier aus den Geschichtsbüchern.
Wieso?
Weil dann Leverkusen in der letzten Sekunde gegen Unterhaching noch verloren hat und wegen dem nicht ist er Meister geworden. Ich dachte, nur etwa vor über 20 Jahren war es.
Ah, da muss ich mich gar nicht daran erinnern.
Ja, dann das Drama von Unterhaching, es hat einen Sieg gelenkt. Ich glaube sogar der Sonnenschein. Sogar jedenfalls hat Unterhaching noch. Der Bayern hat sogar in der Nachspielzeit gegen HSV noch getroffen und Leverkusen hat es nicht zustande gebracht gegen Unterhaching.
Ist das denn aber auch
noch? Im Sportpark zu gewinnen.
Ist das denn, wo noch Schalke? Nein.
Schalke ist
später. Ja, da trifft man nicht
an. Aber lang ist es her.
Aber darf ich noch schnell sagen, es hat, ich glaube, ich habe die Matches, wo ich Bayern München wirklich die Däume gedrückt habe, an ihren Hang abzählen. Gestern Abend war es aber wieder der Fall gewesen. Spätestens nachdem, wo die Schlagzeile durchgekommen ist, Lazio-Fans stimmen in München faschistische Fangesänge
an. Ja, es ist ja nicht das erste Mal. Immer
aber, wieder. Also, look, ist offenbar mehrere Lazio-Fans im Hofbräuhaus dort versammelt und haben faschistische. Weiß ich nicht, muss man das erklären, was mit Italien Faschismus.
Nein, ich glaube, das verstehen die lieben Hörerinnen und Hörer.
Ja, mit dem Mussolini und so. Und die haben, auf jeden Fall ist ja Lazio. Nach dem rechten Gedankengut. So.
Ja, sehr sogar. Ich hatte immer wieder Spieler gehabt. Wo, ja. Warte, wie hat der geheissen, wo der Hitlergruss hat gemacht?
Ja, der. Kommt mir auch nicht in meinen Sinn.
Name verdrängt, aber ja. Zu Recht.
Ja. Ja, wirklich, der ist ja auch vor die Kurve gegangen und hat eben. Aber nicht der. Also
Elli, glaube ich, am Schluss. Warte jetzt. Lazio Nazi-Gruss-Spieler.
Wow.
Oder kommt
die Suchverlauf hätte ich dann auch
noch. Jetzt habe ich statt Nazi geschrieben mit T.
Ja, ist auch besser.
Sogar noch Tattoos hat er
ja,
doch
ja,
gehabt.
Ja.
Also ganz
ja, ja, es gibt ja heute noch das Banner bei den Lazio-Fans. Ich glaube, das ist immer noch irgendwo rum. Aber das Banner von ihm, wo auch gezeigt wird.
Ah, nichts mit der Titicanio.
Ja, ja.
Polo Titicanio.
Voilà. Item. Auf jeden Fall eben im Hofbräuhaus und die haben quasi der Benito Mussolini verehrt und auch eben zum Bondo, zum Hitlergruß, das ist ja der Duce-Gruß oder so, ich will gar nicht weiter rein gehen, und so. Und ich finde jetzt einfach, das muss jetzt einfach Sanktionen geben, ich habe jetzt gar nicht mehr noch mehr gegoogelt oder so, ob etwas passiert ist oder ob jetzt da UEFA müsste da jetzt irgendwie einschreiten. Also, du musst jetzt einfach mal, weil die Polizei ist ja der gewesen, die deutsche Polizei hat sie rausgenommen. Und dort müsste jetzt wirklich einfach drakonische Strafen gegen die einzelnen Fans auf einmal ergriffen werden. Und dann musst du einfach wirklich dort brechen, wo es weh tut. Das heisst, auf der einen Seite ein Portemonnaie selber. Drastische Strafen, Geldbussen und dann vor allem musst du einfach den Verein bestrafen. Mit auch hohen Geldstrafen.
Ja, aber offenbar toleriert man das.
Genau, du musst das Fanherz treffen. Und das geht leider einfach nur so. Es ist einfach eine Sauerei.
Genau, drakonische Strafe.
Kein,
so wie
kein jetzt, Platz für Rassismus irgendwo.
So wie es jetzt bei Rapid Wien hat ja mehrere Spielsperren. Genau, aber jetzt sind Sanktionen ausgesprochen worden. Genau, um mehrere Spielsperren und drei Punkte, die Rapid abgezogen werden. Absolut zu Recht.
So, Luzi, jetzt haben wir schon fast 50 Minuten einfach über Schutte diskutiert. Wenn wir noch heute schnell die Unterlage wechseln.
Ja, aber ich glaube,
ich habe noch so viel vorbereitet.
Schulten nicht abgeschrieben, aber abgeschlossen.
Ja, definitiv. Komm, Hockey, da muss ich den Ball jetzt, den Böck eben wirklich mehr zu dir übergeben. Also, wir haben ja in der letzten Ausgabe eine interessante Diskussion mit dem Fippo Furrer gehabt. In der Zwischenzeit hat er sein Legendenspiel gehabt oder sein Ehren- und Legendenspiel, wo ihm sein Trikot unter das Stadiondach in der PostFinance Arena ist aufgezogen worden. Ja, ich glaube, er hätte es verdient, noch der ein oder andere Fan mehr dort zu haben.
Ja, rund 2000.
Ja, aber ich glaube, es ist dann recht versöhnlich abgegangen. Auch schön, hast du das mitbekommen? Er hat sogar noch beim SCB in den Stories hat er noch seinen Auftritt bei uns im Podcast noch einmal
genau, droppet gehabt. Genau, ganz schön.
Fipu, merci übrigens
ja,
für den.
Ja, cool gewesen. Merci viel, viel mal.
Und ich glaube, das hat damit so... Ich glaube, jetzt, mit, nach den Frauen, die jetzt so fragen, hören, um was geht, die letzte Folge noch einmal schnell nachhören, was der ganz am Schluss haben wir wirklich noch 4 Stunden, 20 Minuten mit dem Fipo über die ganzen Querelen, was da zuletzt alles gegangen ist, wie er sich missverstanden gefühlt hat und wie da wahrscheinlich auch aneinander vorbeigeredet worden ist, haben wir alles aufgeklärt und jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen Seelenfrieden für ihn.
Genau, das hat er auch verdient. Das war ja, in einem schönen Rahmen gewesen. Und ja, jetzt ist das Kapitel, glaube ich, schön abgeschlossen.
Jetzt geht es los in 2 Wochen gut mit den Playoffs. Vorher gibt es die Play-Ins.
Also knapp in 2 Wochen. Wartet schon in 10 Tagen. Ja, über
Sonntag, oder?
Über nächste Woche.
Ja, genau. Voll, genau.
Aber jetzt genau, gibt es noch 2 weitere Playoff-Plätze. Nummer 1 bis 6, ja klar. Und jetzt gibt es den neuen Modus, der Donnerstagabend startet, Play-In. Muss ich das nochmal erklären?
Ja, also es ist jetzt wie, also eigentlich zwischen den letzten 4 Teams, oder?
Genau. Mehr oder weniger. Wir werden noch 2 Teams gesucht.
Wo dann auch in den Playoffs mitmachen. Mhm. Also ja, ich glaube, das ist schnell klar. Oder? So. Also, es gibt jetzt einfach noch 2x2 Partien. So.
Nein, 3x2
Also komm noch einmal mit diesen Play-Ins.
Die ersten 2 Duelle sind jetzt ab dem Donnerstag. Lugano Ambri. Und bei Servette, das letzte genannte Team, das schlechter in Anführungszeichen klassiert ist, hat zuerst daheim und dann auswärts. Ja, wirkt ein bisschen komisch, aber das ist, es geht nicht nach Golfverhältnis spielt keine Rolle. Nehmen wir jetzt die Serie Lugano Ambri. Ambri zuerst in Gotardo Arena. Ambri gewinnt 1-0. Verliert aber nachher am Samstag zu Lugano 10-0. Und haben ja beide je einen Sieg. Das ist nicht so, dass Lugano weiter ist, sondern dann gäbe es eine Verlängerung.
Ah.
Und nachher, wenn Ambri dann das Goal so schiessen, wäre Ambri weiter auf Home 10-1 verloren hätte. Dann wäre es einfach 10-1 für Lugano nach Verlängerung. Aber Ambri weiter. So kurios. Wäre es, aber für Lugano wäre jetzt das nicht so tragisch. Weil das Duell 7 gegen 8, da kommt der Verlierer noch eine 2. Chance über. Und zwar gegen Sieger vor Serie 9 gegen 10, sprich Bio-Servet. Also wer dort verliert, ist die Saison fertig. Wer dort gewinnt, muss noch gegen Verlierer von Lugano Ambri AZEC. Und der Sieger von diesem Duell dann hat der 2. Playoff-Platz.
Aber was für ein geiles Duell Lugano-Ambri.
Ja, das sind der Derby und da auch Servette bei, respektive bei Servette, Playoff-Finale plus das sind der Derby.
Also, ich glaube, zum Tessiner Derby, ja, da muss man ja nicht mehr gross etwas dazu sagen. Riesen.
Es werden schon Tickets für 500 Franken online in Einschlägungen verkauft.
Das ist wahnsinnig. Also,
das ist innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft.
Ja, was dort?
Riesen Euphorie.
Ja, und die Euphorie, die ist ja auch in der Leverne, also zu Genf, mehr als nur eine Allgegenwärtig. Nicht zuletzt, nachdem es mir die Champions Hockey League gewonnen hat, dort ja auch Tickets für das Finalspiel innerhalb von 3 Minuten alles ausverkauft gewesen, restlos. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn der Champions Hockey League Sieger sich nicht für Playoffs
ja, ist. Das wäre schon noch speziell. Ich denke, der Verlierer von Ambri Lugano wird hart. Genau, also hat sich enorm gesteigert. Also beides sehr ausgeglichene Duell. Statistik, neben dem Tessiner Derby, es hat etwa 5 Playoff-Serien gegeben. Ambri hat noch keine einzige können gewinnen. Ist klar, die Statistik für Lugano. Aber ja, ich gebe es zu, mein Herz schlägt. Für Ambri hat enorm Freude, wenn die Leventiner da weiterkommt. Das wäre riesig für Ambri. Aber mit dieser Offensive, die Lugano hat, wird es, ja, denke ich, sehr schwierig. Auf der anderen Seite, Ambri 5 Siege aus den 6 letzten Matchen, die sind im Flow. Aber eben Play-Ins oder Play-Offs, je nachdem, wie man sie so bezeichnen, ja, kennen dann halt eigene Regeln und ich kann mir vorstellen, dass Lugano ja, sich wieder besinnt und da die Serie gewinnt, aber eben, Ambri hat noch eine 2. Chance, aber eben der Gegner, der mit Biel oder Servette ist dann sicher nicht einfacher. Also, realistisch gesehen, denke ich, Lugano und Servette sollte es schaffen. Aber ja, wer ja, weiß, vielleicht gibt es so Überraschungen.
Aber du hast jetzt, also, du hast jetzt eigentlich quasi Lugano schon in die Playoffs geiefert.
Ja, das aber ist ein bisschen Understatement.
Ja, aber eben, was spricht
ja, wir kennen es ja, ja von Ambri, immer unglückliche, dramatische Niederlagen. Typisch wäre jetzt irgendwie, wenn man das Heimspiel hat, gewinnen, dann, bis anderthalb Minuten, also bis eine Minute vor Schluss führen in Lugano, dann hat Lugano ausgleichen. Das hat Ambri, ja, es gibt zuerst mal wieder unentschieden übrigens. Also nehmen wir an, Ambri gewinnt das Hinspiel in Ambri und zurückspielt zu Lugano, endet unentschieden. Da gibt es keine Verlängerung mehr, dann ist Ambri weiter. Aber eben typisch wäre, zwei späte Last-Minute-Goal und dann noch eine Verlängerung verlieren. Das wäre typisch.
Ja, aber du sagst jetzt, aber du redest jetzt so, okay. Ich finde noch, also in den Playoffs ist alles ein bisschen anders immer. Und dort sind halt so viele Emotionen im Spiel und eben, also es gibt, ich glaube, kein anderes Duell, das sonst schon immer so viele Emotionen auch während der Regular Season mit sich bringt, als Ambri gegen Lugano oder Lugano gegen Ambri. Und du hast jetzt wirklich eigentlich Lugano schon in die Playoffs
gekriegt. Ich rede aus Erfahrung.
Ja,
aber ich bin schon als 10-Jähriger habe ich schon dramatische Niederlagen. Mal als, wann ist das? 89, 90. Da, 7, 8 oder 8, 9. Gegen, 8 zu 9, genau, gegen Freiburg. Im Playoff, es war, glaube ich, Halbfinale oder Viertelfinale, ist manchmal auch dramatisch rausgekehrt. Hat noch 8-7 geführt. Bis 2 Minuten vor Schluss, 8-9 verloren. Das Gleiche im 91. Halbfinale, Ambri Freiburg. Dann war noch Best of 5 Game 5 in Freiburg. 3-2 geführt. Bis 40 Sekunden vor Schluss. Nachher, 4-2 sogar, genau. 4-2 geführt. Und nachher in der letzten Minute Bykov Chomutov, tack, tack.
Ja, gut,
4-4. Und nachher eine Verlängerung, echt der Pascal Schaller. Ich weiss es nicht mehr. Oder Chomutov, glaube ich. Ja, Ambri ist bekannt für dramatische Niederlagen. Also wirklich Drama pur. Und das gehört ein bisschen zur DNA von dem Verein. Wir müssen leiden. Und umso mehr freut man sich eben dann auch, ja, eigentlich schon jetzt, weil man das Ziel ist eigentlich immer Liga erhalten. Da hat man souverän geschafft.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen das Ambri-Gen. Und wenn Ambri, nein, das geht ja gar nicht. Ambri und Meister wird nie möglich sein. Weil der Ambri ist ja noch nie Meister geworden, wie Freiburg auch nicht. Aber ja, der ging noch ein bisschen den Mythos verloren. Ein bisschen den Sympathiebonus, den ja Ambri in der ganzen Schweiz bei vielen Fans hat. Ein bisschen der sympathische Underdog. Wenn Ambri mal Meister würde, eben, völlig utopisch, sage ich, dann wäre der Underdog-Bonus wäre wie weg und dann wäre Ambri ein Hunds Kommune 0815-Verein.
Also, so sehe ich es jetzt noch nicht gerade. Also ich meine, eben, wie gesagt, der Verein, der dermassen mit Leidenschaft verbunden ist und so eine Brücke irgendwo das geschaffen hat, so eine emotionale Brücke zwischen den Fans und dem Verein selber. Also, ja.
Eben, weil die Sehnsucht halt da ist nach dem mal ein Erfolg. Es ist eben im Moment noch völlig utopisch. Klar, wenn Ambri mal Meister wird, das, ja, unvorstellbar. Aber eben, dann könnte man dann nicht mehr sagen, Ambri, der Underdog, der immer dramatisch verliert. Und das so die Sympathiepunkte reinholen.
Das zweite Play-in-Duell, eben, das haben wir jetzt auch schon gesagt, ja, Vorteil für Servet oder für Genf. Aber was spricht vielleicht auch für Bieler? Mit so überlegt.
Also Bieler haben jetzt ja, das hat man sicher umgegeben, jetzt der Sieg in Genf. Und für Genf ist es auch noch um etwas gegangen. Die hätten noch eine Nacht werden können, sprich, eine Chance, wie soll ich sagen, eben, hätten nur einmal müssen gewinnen. Und jetzt müssen sie zwei Serien gewinnen, zwei Play-in-Serien. Und von dem her hätte Biel sicher können Selbstvertrauen tanken.
Ja,
also und natürlich noch Revanche gelöst. Aber ich denke jetzt, ja, vom Kader ist denke ich, gleich Servet favorisiert. Aber eben, vielleicht könnte es bei Biel Kräfte freisetzen. Plus noch Revanche gelöst vom verlorenen Final. Auch wenn Biel sollte den Servet schlagen, der ist alles möglich.
Das habe ich eben auch das Gefühl. Es kann erst so wie der Knopf aufgehen. Ja. Weißt du, so ein bisschen, die plötzlich viel Liebe. Wie sagt man das? Die Erleichterung.
Genau, der hat das Duell gegen ZSC. Wäre natürlich auch spannend.
Ja, das könnte aber genau die Kräfte freisetzen, oder? Dass man jetzt erst recht und dann gerade durchzieht.
Ja, das wäre sehr spannend.
Ja. Ja, aber und das würde natürlich ein riesen Token im Heft, im Saisonheft
von Servette. Ja, wenn der Champions League Sieger nicht in den Playoffs wäre.
Heieiei. Ja gut, also bleiben wir natürlich dran. Und ich sage es jetzt mal so, über die restlichen Playoffs oder so, da
reden wir. Bernzug, ja, können wir den nächsten eben.
Ja, ja, geht ja noch mehr als genug.
Geht ja noch über 10 Tage. Dann wissen wir die Serie oder können wir den jede ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Genau.
Wissen wir es schon, warte, jetzt, wenn ist das Play-In, das zweite Play-In-Duell, also der vierte Match von diesen Play-Ins ist auch erst am Donnerstag. Ja, aber es zeichnet sich ja dann schon ein bisschen
ab. Ich bin in Gedanken im Fall schon bei unserem nächsten Thema von heute. Wenn wir schon schnell auf die Ski gehen.
Genau.
Schon mal schnell, oder?
Gibt es zwei Themen?
Ja, also auf der einen Seite möchte ich noch heute schnell Marco Odermatt erfinden. Wirklich wahnsinnig, was am letzten Wochenende wieder in Nordamerika abgegangen ist, in Aspen, und er die beiden Riesenslalom gewonnen hat.
Trotz Reinfrau, trotz dem Riesenfehler.
Ja.
Da denke ich, jetzt ist fertig.
Das habe ich mir nämlich noch schnell zweckgemacht. Lieber Gruß an einen Kollegen von Watson, der Skisportabteilung. Fantastisch, der Zusammenschnitt, wo der zweite Lauf vom Odi in Aspen im zweiten Riesenslalom ist gewesen, wo er den Riesenbock drin hatte. Und wie sie dann, wie soll ich sagen, alle die verschiedenen, also die haben der Schweizer Kommentar, der deutsche Kommentar, der österreichische, der französische, der italienische und der englische Kommentar nebeneinander geschnitten. Und wie die ganze Welt eigentlich ausgeflippt ist ab dieser Leistung von Marco Odermatt. Willst du schnell reinlassen?
Ja, gib mir das Liebe.
Komm, ich mal schauen, ob das hier funktioniert. Warte, Torti. Hier kommt er.
Steilen rein. Da ist es wild.
Uiuiui, da hebt sich einmal kräftig aus. Da ist der Außenski weit in der Luft gewesen. Dann
wow! Erroraccio di Odermatt. Attenzione.
Und er fährt wild. Er muss es auf dem Innenski retten.
Oh, nix doch schon.
But he managed to stay in the race.
What recoveries from Marco Odermatt. He's lost half a second. We know that this man can find that time anywhere.
Jetzt muss er voll attackieren.
Jetzt das Flachstück. Wie viel Tempo nimmt er mit? Wie viel Tempo kann er mit seiner famosen Technik da rausholen?
Ja, das ist unglaublich.
Schauen Sie sich das an. Der ist dran, trotz dieses Riesenfehlers im Vergleich zu Timon Haugan.
Ja, und unten, das ist überhaupt.
The great Marco Odermatt is on a mission.
Fragen Sie mich nicht, wie er das macht.
Einfach Marco Odermatt. Er holt im letzten Abschnitt nochmal so viel raus. 58 Hundertstel, das gibt's nicht.
Mama mia, se le ha spinte qua.
Ah, 58 centesimi. Mezzo secondo guadagnato su Haugan nell'ultima parte.
Ça va hyper vite. Ça va hyper vite.
Oh là là, la folie.
Oh, mais c'est incroyable. Comment il a fait sur ces deux derniers secteurs? Mon Dieu.
That is an unbelievable run. He's given himself every opportunity to make it 9 from 9. He had no right to take the lead on that second run with these types of errors. But what a lower half of that run.
Kopfkino. Ah, das ist grossartig. Ja. Und schon schön zusammengeschnitten.
9 von 9. 9 von 9
Rennen. Und nachher eben 58 Unterschied. Und jetzt irgendwie ein paar, er hat ja schon einen riesen Rückstand gehabt. Und nachher,
ja, es ist Wahnsinn. Also,
unmenschlich.
Es ist wirklich unmenschlich, glaube ich einfach. Also, auch am Tag vorher mit dem ersten Sieg in Aspen, es ist einfach nicht von dieser Welt.
Es ja,
ist nicht
von einem anderen Stern.
Macht er 12 von 12? 12 sind es, oder?
Ja, logisch. Ja, wobei, ein Riese ist heute abgesagt worden.
Ah, stimmt, ja. Es ist, glaube ich, heute Post worden, oder nicht?
Also, das ist schon gestern schon am Dienstag. Wir sind mir überlegen, was wir heute haben.
Ja, Mittwoch.
Das ist der Riese. Aber jetzt ist auch noch der Slalom. Also, gar keine Rennen in Kranzkagora.
Und der, also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Der Odi wird sich den Gesamtweltcup holen, er wird sich den Riesenslalom Kugel holen, logischerweise. Super-G, ja, natürlich. Wer aber in dieser Gesamtweltcup-Wertung plötzlich auch noch auftaucht, ganz vorne oder mit vorne.
Genau. Eigentlich hat der Faschler. Der Stan Wawrinka ganz schön.
Ja.
Wer hat jetzt aus dem Blick gelaufen? Der Stan Wawrinka des Skisports.
Ja, ich habe das da bei den Kollegen von Watson gelaufen. Jetzt wollte ich niemand
mehr. Watson
noch, ja. Der Stan Wawrinka des Skisports. Und sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. 1:1. Loic Meijer hat man nicht auf der Rechnung gehabt, ist aber im Gesamtweltcup aktuell auf Platz 3. Hinter Modi und Manuel Feller, im Österreicher.
Und den kann er noch holen, der Feller?
Ja, ich glaube 3 Punkte.
Und dann habe ich im ersten Mal so richtig gemerkt, wo die Leute geführt haben, kommt der Odi runter beim Abklatschen. Jetzt war wie ein Strahl, aber wir gemerkt, er schießt ihn richtig an.
Ja,
wirklich. Schon wieder der Odi.
Ich finde es geil, wenn so Top-Athleten auch diese Emotionen zeigen. Klar, steht er nicht her und sagt so, ja, das schießt mir jetzt alles dran, wie der Vortrag
gefahren. Aber wie der Feller, man hat gesagt, du Hund,
ja,
hat er ja mal gesagt.
Ja, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen etwas anderes, wenn du halt über eine andere Nation, ja, und gibt so die Rivalität.
Aber der Teamkollektor ist schon, logisch, er schießt doch an, immer der Wawrinka hat angeschissen, dass der Feller ihm vor der Sonne ist gestanden.
Hört doch auf mit denen, wir haben uns alle so gerne und wir umarmen uns und tanzen, Ring und tanzen nach den jeweiligen Rennen. Nein, ich bin froh, wenn er mir noch vor dran fährt, vor der Sonne fährt. So. Nein, das darf doch der anschiessen.
Ja, hallo, aber Odi werden im Weihjahr jetzt überall von vorne drauf auf der Schweizer Illustrierten, ja, und Sportler des Jahres etc.
Und vor allem hat er an diesem Wochenende 3 Siege eingefahren. Ja. 2-mal im Riesen und dann im Slalom
noch. Ja, hat er ja auch noch gewonnen. Hat er ja gewonnen. Also Chapeau, Loic Meier, also wirklich, man hat ja immer gesagt, längt nicht, immer die 6., 7. Plätze, aber jetzt ist wirklich der Knopf aufgegangen.
Also
ohne Odi, ja, drei Siege.
Im Loic, sein grosses Problem, sie ja immer eigentlich die zweiten Läufe gewesen.
Mhm.
Oder einfach, dass er einfach nur der Zinkkonstant ist, Zinkkontinent ist gesehen und er immer nicht müssen beiseln. Nein, dass er einfach zu unkonstant ist gesehen und immer einfach einen Lauf noch verhauen hat, in Anführungs- und Schlusszeichen. Gell, ist immer der Weltelite mitgefahren.
Das ist ja gleich mal. Ja. Aber nie so ganz an die Spitze.
Und jetzt mit 27, das freut mich wahnsinnig für ihn. Ich glaube, er ist ja ein ganz guter Typ.
Ja, sehr, sehr bescheiden, sehr sympathisch.
Und ist ja auch, sie sagen ja selber auch teamintern, er ist der absolut professionellste von allen Fahrer.
Sehr seriös, also nicht Baldi Miller. Baldi Miller Eskapade.
Von dem her, wirklich, ich finde es so cool. Stell dir mal vor, jetzt, wenn der Loic Meier jetzt wirklich noch im Gesamtweltcup noch auf Platz 2 führen fährt. Gut, ist jetzt, aber ich glaube, ist es nicht Kranz Kagora gewesen? Heute ist gerade abgesagt worden.
Slalom, genau, beide. Eben, sowohl Risse ist mit dem Dienstag und Slalom heute Mittwoch.
Ja. Aber das ist ja auch so etwas, wenn in Kranz Kagora noch ein Skiweltcup fährt, ist ja auch nicht hoch, oder?
Das ist nicht allzu. Warte, jetzt, ich war von Maribor, Kranz Kagora. Ich weiss, jetzt bin ich noch nie
dran. Ja, genau. Ich habe von meinen rausgelassen, etwas gesagt dazu.
Aber, genau, aber warte, jetzt, Meijer hat, ja, es sind 3 Pünktchen, wo er Rückstand hat auf einen Feller. Und ich würde schnell schauen, wie viel Riesen und wie viel Slalom. Riesen sind noch 2. Slalom auch noch jetzt 2 Rennen. Genau.
Gut, natürlich mit dem Feller ist natürlich auch Allrounder-Typ.
Ich habe es jetzt nicht da bei den Frauen geschaut, wie ist es bei den Mann, aber das hat es eigentlich gleich. Da. Riesen, noch einen. Ja, nur noch je eins Rennen. Ja, natürlich Weltcup-Finale, das wäre das zweitletzte gewesen. Stimmt, es ist natürlich nur noch je eine Disziplin in allen Rennen. Also Abfahrt, der Riesen, ein Slalom, ein Super-G, ganz einfach. Also, Leute kann natürlich auch in der Abfahrt noch ein bisschen. Also ja, wenn wir jetzt. Wenn er überall am Start ist, denke ich, außer dem Slalom vielleicht, wo der Feller schon besser ist, ist der Leuk.
Ja, wobei, jetzt hat er ja auch den Slalom gewonnen am Wochenende.
Ja, eben, plus, also er kann ihn sogar im Slalom schlagen, also die 3 Pünktchen, die holt
er. Das sollte möglich sein. Oder stell dir jetzt mal vor, wenn der am Anfang, von Anfang an von dieser Skisaison eine funktionierende Bindung hätte, die ihm nicht immer aufgegangen ist.
Ja, der Rückstand auf Odi ist schon ein bisschen, der ist natürlich zu gross.
Ja, okay, ja. Aber, ja, aber er hat es selber gesagt. Ich habe in diesem Winter mein Selbstvertrauen innerhalb von 2 Rennen verloren und habe ungefähr 10 gebraucht, um es zurückzugewinnen. Das sind 12 Rennen. Wenn er die 12 Rennen auch in dieser Konstanz hat hergebracht, wie jetzt zuletzt, die letzten Wochen. Boah. Ja. So viel da dazu. Ich finde so, aber der Odi hat ja eh schon alles gewonnen, damit es einfach Vollgas noch im Loic drücken.
Genau, das soll jetzt Rang 2 unbedingt noch holen.
Kurz bevor wir da die Aufnahme gestartet haben, plötzlich die Meldung, tritt Lara Gut-Berami zurück.
Genau, bei unseren Kollegen mit Kaffee im Pisterand, wie heisst es? Podcast am Pisterand.
Bei unseren Kollegen von Kaffee am Pisterand, gehostet von der Vreni Schneider. Nein, Podcast am Pisterrand. Tina Weirater hat da offenbar etwas durchschimmern. Da haben wir natürlich 0, gar nichts darauf vorbereitet. Fakt allerdings ist, Lara Guperami, die auch sehr gute Chance hat, die Gesamtwelt bei den Frauen abzuräumen, hat eine fantastische Saison bis jetzt hergelegt. Ja, auch die kleine Zeit. Kristallkugel in mehreren Disziplinen. Ja, und jetzt hat sie eben auch so, was ist gesagt? Ah, ja, von wegen, sie wollen sich das nicht mehr antun mit in Ushuaia, also Argentinien, gehen Vorbereitung
genau,
machen und so.
Genau, Sommertraining, das hat sie schon mal gesagt. Wobei sie hat auch gesagt, ja, WM nächstes Jahr.
Noch 25 WM wollen sie, bis der Plan
sie schon, aber sie hat auch gesagt, vielleicht sind sie gleich vorher Zeit zu zurücktreten. Also sie hat weder das eine noch das andere ausgeschlossen und hat eben Tina Weirater gesagt jetzt in ihrer aktuellen Folge. Sie können sich durchaus vorstellen, ja, dass Lara gut schon vorher zurücktritt. Mit der so neu was will sie mehr? Sie Gesamtwelt gewinnt sie, plus x weitere kleine Kristallkugeln. Und ja, nächste Saison kommt die Konkurrenz zurück mit der Michaela Schifrin, mit der Petra Vilova. Wobei auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, will sie beweisen, hey, ich kann den Gesamtweltcup gewinnen, wenn die Konkurrentinnen da sind. Auf der anderen Seite könnte sie sich sagen, du nein, ich tritte auf dem Höhepunkt ab.
Ja.
Also, was ist jetzt da, ja, ich weiß auch nicht, welche Gedanken man da muss präferieren.
Gell, wird in anderthalb Monaten 33.
Ja, also kann man längstens 2-3 Jahre fahren. Aber ja. Gleich sind alles gewonnen, was man kann gewinnen kann. Sitzt ein gemütliches Pedalo. Aber ich hätte sie vielleicht schon nachher auf dem Lago di Lugano.
Das Pedalo!
Mit dem Ballon, ein bisschen Pedalo fahren.
Der Pauli Guter, der Bär, hat doch schon längstens der Ding in so eine 20-Meter-Jacht organisiert.
Ist eine Jacht, nicht ein Pedalo?
Ja, garantiert. Aber weißt du, so eine, was ich einfach nur mal heute schnell auf das Gaspedal drücken kann, dann tucket sie mit dem
Bug oder mit der Front vom Bild. Yeah. Lara und der Ballon auf dem Pedalo fahren.
Blick Love Story.
Wer das ein Titel? Pedalolara.
Pedalara.
Pedalolara. Da
versäckeln wir uns schon wieder.
Von Bohnen und Pedalolara. Das ist doch ein schöner Titel.
Oder wir können hier einfach vom L wie Lara noch heute schnell übergehen zu L wie Lukas.
Braten.
Genau, das müssen wir schon noch in Shorty schnell reinnehmen. Da wird gerade aktuell fleissig darüber diskutiert. Wann ist es gewesen, als der Rücktritt verkündet hat?
Ein Tag vor dem Saisonstart.
Ist es gewesen, oder? Und der Lukas Braten, der 23-jährige Norweger, der Shootingstar schlechthin gesehen, der dann gesagt hat, Freunde, ich habe keinen Bock mehr. Es ist ja vor allem darum gegangen, dass er sich mit dem norwegischen Skiverband verkracht hat, weil er hat ja eigentlich...
Ein Helmsponsor, genau. Weil er privat. Genau. Darf man sagen, was für ein
Dosengetränk. Ja, der. Oh ja,
ich habe keinen Bock drauf, das zu sagen. Nein, Bock, warte, jetzt ein Bull. Ist ein Bull das gleiche wie ein Bock? Nein, das ist etwas, wahrscheinlich das gleiche Tier.
Die ganze Bauern-Community jagt die demnächst schon mit brennenden Fackeln und Mistgabeln durch die Stadt.
Ah ja, Böcke sind nicht gleich Bullen.
Ja, auf jeden Fall eben, hat er den, und der norwegische Skiverband hat dann gesagt, nein, machen wir nicht. Und ja, es ist natürlich klar, ich meine, weißt du, wie viel Kohle du da machst? Also, es würde mich mal wundern, der Marco Odermatt das mal würde ich sagen, er darf ja, er hat ja da. Ja,
aber das verstand ich vom Verband nicht, so einen grandiosen Skifahrer, der in der Aussenwahrnehmung ist ein gemögiger Sympathieträger. Und dort tut man einfach ja, hunderte von Punkten auch verschenken. Mhm. Ja, das hat man jetzt davon, das ist schon angerichtet für Norwegen. Aber sie müssen ja wie noch das Okay geben, dass er die Punkte kann mitnehmen kann. Sonst müsste er weh, hat er so wenig Punkte, dass er gar nicht im Weltcup darf starten, sondern müsste noch irgendwie Provinzrennen anstarten, dass er dann die nötigen Punkte hat.
Wäre das dann müsste er bei den Junioren wieder bei den...
Also so Fissrennen,
oder?
Ja, genau.
Also, wir müssen vielleicht noch in Schurz schnell sagen, er will ja jetzt wieder anfangen.
Für Brasilien. Müssen wir natürlich noch sagen. Das Herkunftsland
von seiner Mutter, wo er dort steht, ist ja Doppelbürger, norwegisch-brasilianischer. Und ich finde eigentlich die Story schon geil.
Das ist ein Brasilianer?
Ja.
Das wäre schon cool. Wir haben schon einen Griech und jetzt hätten wir den noch mit dem AJ Guinness und jetzt hätten wir den noch einen Brasilianer.
Und der AJ Guinness ist ja auch einer von seinen grössten Confidanten.
Genau, er hat zusammen trainiert.
Und ja, das wär schon schön. Also die Geschichte, wenn jetzt wirklich, ab wann? Wäre es einfach ab nächster Saison?
Ab nächster Saison, ja.
Wo er könnte für Brasilien starten, oder wette für Brasilien starten. Und das hat ja der Odi eigentlich schon angetönt gehabt, eigentlich schon kurz nachdem er zurückgetreten ist, der Lukas Braten, hat der Odi gesagt, es würde mich nicht verwundern, wenn er plötzlich für Brasilien würde starten. Eben. Und jetzt ist das offenbar immer deutlicher geworden und dann hat er das auch gesagt gehabt, ja, das wäre eigentlich noch eine coole Geschichte. Und ich stelle mir das, also, weißt du, ich stelle mir das dann so vor, der ist dann Didier Küss Skiflip, nicht mehr, der wird der Salsa tanzen, dann auch beim Zielraum und so. Nein, Salsa ist nicht brasilianisch. Nein,
Skidress, also gelb-grüns. Gelb-grüns Skidress.
Oh, geil. Weißt du, weißt du, so designmässig kann man doch nennen, so WM 1998 Ronaldo und Co. Das Dress, das wirklich gelbe Dress.
Mit der blauen Kugel, ja.
Ja, und mit den blauen Hosen und so, das müssen wir dann auch als Skidress irgendwie neu machen.
Und der ist ja eine Mode-Ikone, da kann man sicher etwas ganz abgespaced. Hey, jetzt habe ich einen Anglizismus in meinem Satz gehabt. Schande über mich. Geht's nein, etwas gut? Ganz abgedrehtes kann man sicher in Sinn.
Und ich habe mir dann auch noch überlegt, ich meine, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, auch marketingtechnisch. Es hat Brasilien gut 215 Millionen Einwohner, oder? Plus, minus.
Hast du das einfach so?
Ich habe es rausgeschrieben, kann ich das so sagen.
Aber das ist jetzt aber sehr überzeugend gesagt, das hättest du gerade so geraten.
Stell dir vor, für die G-Community, wenn Brasilien, dass 215 Millionen Menschen plötzlich in Berührung kommen mit genau dem, und dann hast du so einen flippigen, so einen funky Typ, wo so einer, Fingernägel kann ich noch reden.
Ja, da gäbe es sicher eine Euphorie, irgendwie zu Rio, Public Viewing bei den Skirennen.
Ja.
Was hat Brasilien für Zeit. Das ist ja meistens über Mittag die Skirennen, 10 Uhr, 1. Es hat
keine Ahnung.
Morgen um 4 haben die Minus. Haben die
Sagbau. Zeit Rio. Die haben jetzt 4. vor 5 Uhr am Nachmittag.
4. vor 5 Uhr, 6, 7, 8, also 4 Stunden zurück. Also ja, hätten sie beim ersten Lauf morgen um 6 Uhr.
Ja, gut, das kann man auch mal machen, oder?
Ja.
4:60 Skirennen schauen am Morgen. Nein, aber also eben, ein riesen Markt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dann müsstest du dann auch der sonst fußballverrückten Nation Brasilien erklären, warum es jetzt die Skifahrer immer andere Rückennummern haben.
Ja, stimmt, das wäre ja nicht logisch.
Das checkt man vielleicht gar nicht, wenn man zum ersten Mal so in Berührung kommt, oder?
Ja. Gibt es Skigebiete in Brasilien?
Das finde ich interessant. Das müsste man unbedingt mal ausfinden.
Also, Argentinien gibt es ja.
Aber wir können es ja nennen. Ich meine, heute ist ja eh auch schon alles künstlich beschneit. Oder? Dann stell dir mal vor, anstatt am Matterhorn gibt es eine neue Abfahrt am Zuckerhut.
2 Skigebiete.
Wirklich?
Liste und Karte. Lustig. Aller 2 Skigebiete in Brasilien steht auf skiresort.de. Alle wissen irgendwie, hunderte wären.
Geil. Und wie heissen sie? Kannst du das sagen?
Sky Mountain Park São Roque.
Oh.
Nein, das drittgrösste. In dem Fall, die widersprechen sich da, obwohl es auf der gleichen Seite. Wobei die Pistenlänge da. Grösste Skigebiete. Nein, sind gleich 2. Grösstes Skigebiet in Brasilien, Sky Mountain Park São Roque, ist das grösste Skigebiet in Brasilien. Die Pistenlänge beträgt, du glaubst, wie lang ist die Piste? Das grösste Skigebiet.
Das kann ja nicht wirklich wahnsinnig viel sein. 250 Meter.
Du bist nicht schlecht. 0,3 Kilometer.
Oh, 300 Meter?
300 Meter. Das ist auch irgendwie in
einer
Halle oder etwas.
Okay.
Und nachher noch Snowland Gramado, eine Skihalle, 0,1 Kilometer.
Geil. Ja. Ja, warum nicht?
Genau, das sind die einzigen 2. Es gibt 2 Hallen. Das ist alles.
In der Hocke am Zuckerhut.
An der Hocke am Zuckerhut. Und die Höhendifferenz 30 Meter beim Grössten. Bei denen.
Geil. 30 Meter?
Ja, und die Tageskarte kostet umgerechnet 15 Euro. Und ein Lift hat es natürlich logischerweise.
Aber ich meine, das ist ja dann auch etwas, oder? Ich meine, also es macht ja, du merkst schon, wenn ich näher her will, das macht ja eigentlich absolut umwelttechnisch gesehen keinen Sinn, in Brasilien ein Skigebiet zu betreiben. Und da frage ich mich dann auch, Lukas Braten ist ja eigentlich ein so typischer Gen Z Aushängeschild, der auch für umweltfreundliches Denken und so weiter und so fort steht, oder? Was sich mit allem identifiziert. Aber wie umweltfreundlich kannst du denn auch als Person noch sein, wenn du für die brasilianische Nation im Skiweltcup fährst und die ganze Zeit fliegt er dann auch auf Brasilien. Muss er dann auch irgendwie Staff-Meetings oder so auf Brasilien? Heute ist auch zwischen einem Rennen in Nordamerika und einem in den Dolomiten.
Ja, wenn er jetzt konsequent wäre. Nein, aber es sind ja keine echten Skigebiete. Das Hauen sind also Hauen als Skigebiet bezeichnen.
Ja, aber gleich. Nein, natürlich. Aber weißt du, was das für eine Umweltbelastung ist, so eine Skihaue zu
Also gang mal auf Dubai und Abu Dhabi. Dort hat es mehrere.
Oder? Ja, eben. Aber das ist ja genau mein Punkt. Oder? Also, ob es jetzt in der Wüste eine Skihaue baust oder in Brasilien, ist wahrscheinlich auch genau gleich. Aber ja, gut, vielleicht gibt es ja. Ich weiß es auch nicht. Für mich ist halt Brasilien wirklich einfach so Copacabana und
genau,
dann
kann ich auch Skifahren. Ja. Aber wirklich klassisches Skigebiet wie Argentinien, wo es ja wirklich Naturschnee hat,
stimmt,
gibt es nichts.
Müsste man denen vielleicht auch für die brasilianische Bevölkerung, die 215 Millionen Menschen mitzunehmen, müsste man vielleicht auch Lucas Braten, sagt jetzt also der Name.
Bratinho.
Das ist lustig.
Bratinho Silva de Nascimento.
Oder einfach Lucas.
Lucas, genau, einfach nochmal Lucas.
Lucas.
Lucas, das wäre doch schön.
Hulk ist schon vergeben.
Ja.
Neymar. Nein, das müsste eigentlich so Lucas Junior.
Lucas Junior, ja.
Dann müssen wir erklären, warum es die Rückennummer wechselt und eben so einen Spitznamen nehmen. Dann gibt es Samba in diesem Zeug. Ist es Samba? Nein. Wie sagt man so? Das ist so eine brasilianische Tanz. Samba?
Samba, ist schon, ist der bekannteste.
Samba de Janeiro. Mit Il Fenomeno Lucas.
Lucas.
Ja, misst du. Das ist ganz schwierig mit dem Portugiesisch. Egal. Ja, schön. Also, ich würde mich freuen, wenn der Lucas Braten da plötzlich in einem gelb-blauen brasilianischen Skidress würde in der Hoger abrösten.
Er gibt ja, glaube ich, Donnerstag, für die, die jetzt schon in Nacht auf den Donnerstag reinhören. Wenn, Melfi. Er gibt dem im Verlauf vom Donnerstag noch eine Medienkonferenz.
Ach schon?
Genau.
Können wir in der nächsten Folge, nächste Woche darüber diskutieren. Ja, du, ich habe es eigentlich von meiner Seite. Ein Punkt, den ich eigentlich noch hätte schnell reinnehmen wollen, weil wir es einfach in den geschätzten letzten 50 Folgen nicht mehr hatten. Was ist eigentlich mit dem Kicker-Manager-Game?
Du, es hat Vance.
Das sage ich jetzt.
Riesenvorsprung.
Lieber
Grüß. Ja, er soll uns unbedingt schreiben, von was es kommt, wenn der heisst recht Wenz richtig.
Ja, wir haben ja immer noch
gesagt, genau, also, wir den einladen.
Ja, Ende Saison, also für alle die jetzt eben erst irgendwo vor ein paar Folgen angefangen haben, die sich jetzt gross fragen, was zum Teufel, von was redest du? Ist ein Kicker-Manager-Game, das ist Bundesliga-basierend da haben wir eben so eine Online-Community und eine Liga gegründet, zur Schatzbank geflüstert. Da darf man selbstverständlich noch immer mitmachen. Kann man uns kontaktieren via Instagram, schon als verlinkt in den Shownotes. Und dann laden wir die in die Liga ein. Wir sind eine illustre Runde, eine grosse illustre Runde. Und der Vance, der trocknet uns momentan auch.
Ja. 102 Punkte, ich bin jetzt gerade am Schauen, hat er jetzt in dieser letzten Runde geholt. Wahnsinn. Ja. Wir sind aber auch immerhin 2006. Aber ganz eng, Delian Gigax, nur 5 Pünktli.
Wie gesagt, der Preis ist immer Ende von der Saison, weil das läuft ja, also die Online-Manager-Liga läuft analog zu der Bundesliga-Saison. Wenn die Liga-Saison fertig ist, ist schon das Manager-Game-Saison fertig. Und dann gibt es natürlich für den Sieger oder die Siegerin eben dann auch den Auftritt bei unserem Podcast.
Genau. Oder Oli Mohler hat mir auch noch geschrieben oder darauf geredet, das Podcast-Reisli. Es kann einfach, dass du über die nächste Folge, es geht zu lang, noch darüber reden. Weil wir reden gerne darüber, aber sagen nicht mit Nägel und Köpfen machen.
Ja, er ist ja der Tramfahrer.
Ich könnte eigentlich eine Kämmli machen. Das wäre auch etwas. Vielleicht irgendwie Schienen verlegen zu einem schönen Stadion.
Ja, das müssen wir mit wirklich mal noch machen. Wir müssen da leere Versprechungen, Worthülsen.
Ja, stimmt, wenn er schon auf Schienen daheim ist.
Vorschlag von meiner Seite jetzt. Wir haben nächste Woche unser grosses Jubiläum, die 100. Ausgabe. Das hier ist die 99. Folge. Nächste Woche haben wir die 100. Ich habe mir etwas Kleines überlegt, ich habe etwas zusammengestiftet. Ja, dann haben wir noch
ein bisschen wie ein Bachelor da.
Aber die haben einen Sonnenaufgang organisiert.
Genau.
Und dann tue ich dich jetzt damit beauftragen, überleg dir doch mal so potenzielle Podcast-Reisli, die man wirklich umsetzen könnte und wo man dann könnte meine Community rausgeben, der Salzbankflüster-Community.
Gell, haben wir irgendwie wieder einen Vorschlag?
Ja, könnte man doch machen, genau. Und dann können wir das dann mal diskutieren, können wir in der nächsten Woche machen. Ist gut.
Sehr schön.
Hey, viel geschnurrt, du, über eine Stunde 20.
Du, das ist fast ein Rekord.
Deko drauf.
Machen wir, zack.
freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Wie gesagt, ich nehme dann noch ein kleines Küchli mit zum 100. Ich bin schon jetzt ein bisschen nervös.
Ja, Tito.
Merci vielmals für die Aufmerksamkeit.
Merci vielmals und bis in der Woche.
Yes!
Salut.
Ersatzbankgeflüster. Mit Energy-Sport-Reporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Bis nächste Woche.